D-Radio Wissen. Update.
Where are you going?
I don't know.
Es ist der typische Dialog in diesen Tagen. Wo gehst du hin? Ich weiß es nicht. Zehntausende Flüchtlinge irren durch den Südosten Europas. Die meisten wollen nach Deutschland, Schweden oder die Niederlande. Doch die Länder auf dem Balkan sind überfordert und machen die Grenzen dicht. Unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Ihr könnt Kroatien durchqueren. Geht weiter. Nicht, weil wir euch nicht mögen oder ihr uns stört, sondern weil eure eigentlichen Ziele die nördlichen EU-Länder sind.
Für den kroatischen Regierungschef Zoran Milanovic ist die Sache klar. Die Flüchtlinge wollen weiter nach Norden, also sollen sie dorthin. Doch so einfach ist das nicht.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkommen soll. Niemand antwortet mir.
Seit Mittwoch sind rund 14.000 Flüchtlinge von Serbien aus nach Kroatien gekommen. Zu viele. In der Nacht hat Kroatiens Ministerpräsident Milanovic 7 von 8 Grenzübergängen nach Serbien geschlossen. Nur die wichtige Schnellstraße zwischen Belgrad und Zagreb ist noch offen.
Wir haben von Anfang an betont, dass unsere Kapazitäten begrenzt sind. Und wenn die Zahl der Flüchtlinge weiter so steigt, weiß ich nicht, ob wir sie alle einlassen können.
Wer schon in Kroatien ist, soll weiter nach Slowenien und Ungarn. Doch Slowenien sagt, niemand darf einreisen, der nicht die EU-Bedingungen erfüllt. Die Polizei hat deshalb einen Zug mit hunderten Flüchtlingen gestoppt und zurückgeschickt.
Die kroatische Eisenbahn muss jetzt eine Lokomotive schicken und diese Waggons mit den Flüchtlingen zurück nach Zagreb bringen.
Andere Flüchtlinge wurden aus Kroatien nach Ungarn gebracht. Am Nachmittag sind 19 Busse an der Grenze eingetroffen. Ungarns Außenminister wirft Kroatien vor, illegal zu handeln. Trotzdem hat Ungarn die Flüchtlinge mit eigenen Bussen weggebracht. Wohin, ist noch unklar. Fest steht, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will, dass an der Grenze zu Kroatien spätestens am Sonntag ein Zaun steht.
Wir müssen das Gleiche tun wie an der ungarisch-serbischen Grenze. Wir haben untersucht, wie groß der Grenzabschnitt ist, den man trockenen Fußes überschreiten kann. Die Fachleute haben 41 Kilometer identifiziert. Dort hat der Zaunbau begonnen.
Tausende Menschen könnten also bald in Kroatien festsitzen. Unser Reporter Eberhard Nembach ist in Tovarnik, einem kleinen Grenzort mit nur wenigen 100 Einwohnern. Er berichtet, dass die kroatische Polizei und vor allem auch die Anwohner gut mit der Situation umgehen, sowie eine Frau, in deren Garten viele Familien Zuflucht gefunden haben.
Sie sagt, die müssen hier zu Tausenden auf Busse warten. Sie hat ihnen Strom zur Verfügung gestellt, wo die Flüchtlinge jetzt ihre Handys aufladen. Es gibt auch ein paar Hilfskräfte, die Wasser liefern. Ansonsten tun das die Anwohner. Also ich finde, man kann das schon Willkommenskultur nennen. Aber im Grunde ist es eine Überforderung. Es sind Tausende hier. Die werden jetzt in Bussen in ein größeres Auffanglager gebracht, das schnell eingerichtet wurde, wo jetzt Hilfskräfte Material hinbringen. Aber im Prinzip klappt das noch nicht so gut.
Noch größer werden die Probleme weiter südlich. Aus Syrien und Afghanistan kommen immer noch Zehntausende Menschen über die Türkei und Griechenland nach Serbien. Doch von dort geht es nun nicht mehr weiter.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Viele User haben Verständnis dafür, dass Kroatien und andere Balkanländer ihre Grenzen schließen. User Rive Koche fragt auf tagesschau.de, hatte Kroatien nicht vor wenigen Tagen noch angekündigt, dass sie alles besser machen wollten als Ungarn? Nun ist man dort in der Wirklichkeit angekommen, schneller als erwartet. Bei uns dauert das offenbar noch ein paar Tage, bis man mit dem Denken soweit ist, zumindest bei unseren politischen Eliten. Telemark schreibt, wer hat denn ernsthaft erwartet, dass ein kleines Kroatien und ein noch kleineres Slowenien souverän das schultern können, was Ungarn nicht leisten konnte? Es ist schon recht schlicht gedacht, hierzulande Flüchtlinge willkommen zu heißen, die EU-Eintritts- und Transitländer mit den solcher Art losgetretenen Migrantenströmen dann aber alleine zu lassen. Thema im Netz ist auch der neue Zaun, den Ungarn jetzt an seiner Grenze zu Kroatien hochzieht. Helmut Baltrusch kritisiert, es geht also nicht, wie von Ungarn behauptet, um den Schutz der EU-Außengrenze, sondern in Wirklichkeit um die Abschottung gegen schutzsuchende Flüchtlinge anderer Kulturen, Religionen und Ethnien wegen angeblicher Überfremdungsgefahr. Diese Fremdenfeindlichkeit ist nicht zu überbieten. Schakal meint dagegen, Herr Orban hat die Realität erkannt und handelt. Wer ihn dafür kritisiert, ist ein Realitätsverweigerer und gefährdet Sicherheit, Wohlstand und sozialen Frieden in ganz Europa.
Was sonst noch wichtig war?
Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, übernimmt auch die Führung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Innenminister Thomas de Maizière sagt, Weise sei jetzt für diese Aufgabe der Beste. Sein Vorgänger Manfred Schmidt hatte gestern seinen Rücktritt erklärt, aus persönlichen Gründen. Das Bundesamt für Migration steht in der Kritik, weil es mit der Bearbeitung der Asylanträge nicht hinterherkommt. Weise soll nun offenbar auch die Arbeit der beiden Bundesämter für Arbeit und für Migration besser verzahnen, um Flüchtlinge schneller in Arbeit zu bringen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat außerdem angekündigt, dass jeder Flüchtling, der in Deutschland eine Ausbildung abschließt, auch für 2 Jahre eine Arbeitserlaubnis bekommen soll. Dadurch sollen Betriebe mehr Sicherheit bekommen, wenn sie Flüchtlinge ausbilden. Die Europäische Union hat sich heute auf eine gemeinsame Verhandlungsposition für die Pariser Weltklimakonferenz im November geeinigt. Die EU will vor allem durchsetzen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen regelmäßig überprüft wird. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zeigte sich zufrieden.
Es ist eine Verpflichtung, alle 5 Jahre die Zahlen, Daten nochmal zu liefern, sie zu bewerten und wenn möglich besser zu werden, aber jedenfalls keinesfalls schlechter.
Die EU selbst verpflichtet sich, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 um 40% zu verringern. Umweltschutzverbände hatten auf ein ehrgeizigeres Ziel gehofft. Die Minister einigten sich außerdem auf erste Änderungen beim europäischen CO2-Handel. Von 2019 an sollen die CO2-Ausstoßrechte verknappt werden, um sie teurer zu machen. Das wiederum soll die Unternehmen dazu bringen, mehr Geld in klimaschonende Technologien zu investieren. Der Fußball-Weltverband FIFA hat Generalsekretär Jerome Valk wegen Korruptionsvorwürfen suspendiert. Außerdem wurde eine formelle Untersuchung durch die Ethikkommission eingeleitet. Valk soll sich beim Ticketverkauf für die Weltmeisterschaften seit 2010 persönlich bereichert haben. Sein Anwalt nennt die Vorwürfe konstruiert und unverschämt. Valk ist seit 2007 Generalsekretär der FIFA und damit der zweitwichtigste Mann des Weltverbands nach noch Präsident Sepp Blatter. Fußballprofis aus aller Welt wehren sich gegen extrem hohe Ablösesummen. Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro glaubt, dass die großen Clubs ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen und hat deshalb bei der EU-Kommission Beschwerde eingelegt. FIFPro-Generalsekretär Theo van Zecherlen fordert, die Ablösesummen ganz abzuschaffen.
Wir haben die Europäische Kommission aufgefordert, die bisherigen Transferregeln kritisch zu überprüfen. Sie behindern kleinere und mittlere Vereine auf dem Markt. Sie behindern den fairen Wettbewerb um sportliches Talent. Sie schädigen die Interessen der Spieler und ihre Unterstützer.
Einer Studie zufolge hat allein die britische Premier League in diesem Sommer fast 1,2 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben. Die EU-Kommission prüft den Antrag jetzt. Das wird wohl mindestens 1 Jahr dauern.
Was noch wichtig wird.
Die Griechen wählen am Sonntag ein neues Parlament. Meinungsforscher rechnen mit einem knappen Rennen zwischen der regierenden Linkspartei Syriza und der Mitte-Rechts-Partei Nea Demokratia und damit, dass niemand allein regieren kann. Eine umstrittene Forderung der Gläubiger dürfte aber nach den Wahlen in jedem Fall umgesetzt werden: die Privatisierung von Staatsunternehmen. So wartet der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport darauf, 14 Regionalflughäfen in Griechenland zu übernehmen. Gegen den Willen von Gewerkschaftsführer Manolis Kamilakis.
Diese Flughäfen sind die Flughäfen, die uns die meisten Einnahmen erbringen. Um unsere Wirtschaft zu unterstützen, haben unsere europäischen Freunde entschieden, dass wir diese Einnahmen künftig nicht mehr haben sollen. Ich weiß nicht, wie uns das helfen soll.
Für den Athener Wirtschaftsprofessor Panayotis Petrakis dagegen sind Privatisierungen ein entscheidendes Mittel, um die griechische Wirtschaft anzukurbeln.
Das Privatisierungsprogramm ist der wichtigste Weg, um Kapital aus dem Ausland anzulocken. Und das ist wichtig.
Sollten allerdings, wie geplant, demnächst auch die griechischen Elektrizitätswerke privatisiert werden, droht die Gewerkschaft mit heftigem Widerstand. Dann werde man Griechenland den Strom abdrehen. In München wird morgen Mittag wieder ortzapft. Mit dem traditionellen Zapfanstich beginnt das Oktoberfest. Diesmal unter besonderen Bedingungen. Denn in München werden dann nicht nur jeden Tag bis zu 400.000 Wiesnbesucher erwartet, sondern weiterhin auch tausende Flüchtlinge. Die Bundespolizei will ankommende Gäste und Flüchtlinge schon am Hauptbahnhof trennen. Im Münchner Stadtrat wird außerdem darüber beraten, die Bierzelte nach dem Oktoberfest als Flüchtlingsunterkünfte zu verwenden. Wiesnchef Josef Schmidt ist dagegen. Die Zelte seien nicht winterfest und die Böden entsprechen nach 16 Tagen Party auch nicht mehr den hygienischen Anforderungen.
Und sonst in der Welt?
In Brasilien müssen sich politische Parteien jetzt neue Geldquellen überlegen. Von Unternehmen bekommen sie nämlich keine Parteispenden mehr. Das hat jetzt das oberste Gericht des Landes verboten. Hintergrund ist ein Korruptionsskandal um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras, in den auch viele Politiker verwickelt sind. Ein Richter argumentierte, dass es Chaos gibt, wenn die Wirtschaft unerlaubt politische Macht an sich reißt. Nach Informationen der Zeitung O Globo kamen bei der letzten Präsidentschaftswahl mehr als 80% der Wahlkampfspenden von Unternehmen. Gut jeder vierte Mann in Südafrika hat schon mal eine Frau vergewaltigt. Das ist das erschreckende Ergebnis einer Umfrage der Gesundheitsbehörde in Südafrika. Dort findet gerade ein Kongress statt, der sich mit Gewalt gegen Frauen befasst. Besonders unter Teenagern ist Vergewaltigung ein immer größer werdendes Problem. Experten zufolge gibt es regelrechte Gruppenvergewaltigungen. Damit würden die Jungs ihre Macht demonstrieren. Für viele sei das inzwischen ein regelrechter Sport. Oft ist auch die eigene Freundin betroffen. In Mexiko ist fast ein Jahr nach dem Verschwinden von 43 Studenten in Iguala der mutmaßliche Drahtzieher festgenommen worden. Es ist ein 36-jähriger Anführer des Drogenkartells Guerreros Unidos, der als El Gil bekannt ist. Die Behörden werfen ihm Beteiligung an organisiertem Verbrechen und Entführung vor. Der Fall hat in Mexiko starke Kritik ausgelöst, weil die Behörden die Gewalt im Land nicht stoppen können und teilweise sogar in Verbrechen verwickelt sind. Die 43 Studenten waren letztes Jahr im September in Iguala von Polizisten verschleppt und an eine Drogenbande übergeben worden. Was genau passierte, ist noch nicht geklärt. In das Verbrechen sollen auch lokale Politiker verwickelt sein.
Wissensnachrichten.
Die Verleihung der Nobelpreise ist ja immer eine große Sache. Jedes Jahr am 10. Dezember werden die Wissenschaftler ausgezeichnet, die im letzten Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Weniger bekannt ist, dass im Herbst der sogenannte Ig-Nobelpreis verliehen wird. Mittlerweile zum 25. Mal. Maike Rosenplänter aus den Wissensnachrichten. Was ist das denn für ein Preis?
Ja, das ist im Grunde so ein Spaß-Nobelpreis. Ig steht für das englisch-französische Wortspiel Ignoble, also übersetzt unwürdig, schmachvoll, schändlich. Das ist aber nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Die Wissenschaftler haben alle an Sachen geforscht, die einen erst zum Lachen bringen und dann zum Nachdenken.
Okay, gestern war die Verleihung an der US-Elite-Uni Harvard. War die auch so besonders wie die Themen?
Ja, war sie. Ein Preisträger hatte zum Beispiel so einen Pömpel am Hintern, mit dem man normalerweise das Klo oder Abflüsse freimacht. Und damit hat er sich seinen Preis auf der Bühne abgeholt. Das hatte natürlich mit seiner Studie zu tun. Er hat Hühnern ein Gewicht an den Bürzel gehängt und so herausgefunden, dass sie dann laufen wie Dinosaurier. Ein anderer hatte eine Klobrille um den Hals. Er hat erforscht, ob die Körpergröße eines Säugetieres Einfluss auf die Dauer seines Uriniervorgangs hat. Also ob eine Giraffe länger pieselt als ein Chihuahua.
Okay, wollen wir jetzt auch wissen, was ist das Ergebnis?
Die Größe macht hier keinen Unterschied. Alle brauchen ungefähr 21 Sekunden plus minus 13.
Okay, nochmal zur Preisverleihung. Am langweiligsten sind ja normalerweise immer die Dankesreden. Das ist doch bestimmt beim Ig-Nobelpreis auch anders.
Ja, die haben da ein paar Tricks. Einige der Forscher hatten die Aufgabe, ihre Arbeit in 24 Sekunden vorzustellen. Andere durften nur 7 Worte benutzen. Ein paar haben auch stattdessen kleine Sketche vorgeführt. Die meisten Forscher hatten aber eine Minute zum Danke sagen und wenn sie die überschritten haben, dann hat ein 8-jähriges Mädchen, heißt Miss Sweetie Pooh, auf der Bühne angefangen zu jammern: Bitte hör auf, ich bin gelangweilt.
Und wie sehen die Preise aus, die da verliehen werden?
Ja, in diesem Jahr gab es einen Blumentopf zu gewinnen, also ohne Blume. Geld gab es auch, eine 10-Billionen-Dollar-Note aus Simbabwe, das sind etwa 2 Cent umgerechnet. Aber die Preise werden ganz oft von echten Nobelpreisträgern übergeben und das ist für viele Wissenschaftler natürlich eine große Ehre.
Okay, ein paar Forschungsthemen hast du ja schon angesprochen, jetzt will ich aber noch mehr hören.
Kein Problem, noch ein schönes Thema aus den Niederlanden. Dabei wurde untersucht, ob es das nachfragende Hä? Oder etwas Vergleichbares in allen Sprachen gibt. Und es ist tatsächlich überall ein unverzichtbares Wort, weil wir damit unserem Gegenüber eindeutig klar machen können, dass wir ihn nicht verstanden haben.
Ich brauche das jetzt nicht, aber bei der nächsten Preisverleihung, da sieht man die Wissenschaftler ja möglicherweise gar nicht mehr, denn US-Forscher wollen das das perfekte Gewebe für Tarnumhänge entwickelt haben.
Ja, das ist ihrer Aussage nach ein ultradünner Stoff aus mikroskopisch kleinen rechteckigen Blöcken aus künstlichem Gold. Die reflektieren das Licht und leiten es um. Und damit ist es den Entwicklern im Test gelungen, ein kleines, dreidimensionales Objekt voller Dellen und Kurven komplett flach erscheinen zu lassen. Die Forscher meinen, wenn der Tarnstoff das kann, dann kann er im Prinzip jede Erscheinung für das menschliche Auge in etwas völlig anderes verwandeln. Das ist besonders für militärische Zwecke interessant, um Kriegsgerät oder Soldaten zu verstecken. Aber die Wissenschaftler können sich auch vorstellen, langfristig eine Art Tarnschicht für Falten und Pickel oder einen zu dicken Bauch zu entwickeln.
Das wäre auch was für die Spaß-Nobelpreise dann nächstes Jahr. Vielen Dank, Maike Rosenplätter.
Wetter.
Das ist zweigeteilt. Im Osten ist es trocken, im Rest des Landes kommt aber immer wieder Regen runter und dazu kann es auch gewittern. So bleibt es auch morgen, dann bei 15 bis 23 Grad. Am Sonntag wird es aber wieder etwas besser und es gibt kaum noch Regen. Das war das Update. Ich bin Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.